Otto liegt krank zu Hause im Bett. Seine Frau kommt rein und fragt ganz anteilnahmsvoll, ob es ihm schon besser geht. Darauf Otto, naja, es wird schon langsam, aber diese Zäpfchen, die du mir gegeben hast, die kleben derart in den Zähnen und die schmecken jenseits von Gut und Böse. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage oder fragen Sie den Arzt oder den Apotheker. Wer Pillen schluckt, sollte sich schlau machen. Denn neben den erwünschten Effekten könnte noch so anderes im Gesamtpaket enthalten sein. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage. Das ist ein Rat, der gilt nicht nur für Medikamente. Auch da, wo wir Weltanschauungen schlucken, sind wir gut beraten, auf Risiken und Nebenwirkungen zu achten. Was ist das Gesamtpaket, das uns jeweils angeboten ist? Was steht in fetten Buchstaben drauf, ganz vorne, und was steckt drin? Das Lesen des Kleingedruckten ist wichtiger, als mancher das in seiner anfänglichen Euphorie denkt. Und wie ist das denn mit dem christlichen Glauben? Was ist drin, wenn draußen Glaube draufsteht? Was wollen wir eigentlich an den Mann bringen? Wovon wollen wir Leute eigentlich überzeugen? Und auch da gilt es, man sollte wissen, worauf man sich einlässt. Was ist drin, wenn draußen Glaube draufsteht? Was ist denn eigentlich gut an der sogenannten guten Nachricht? Ich möchte mal ein paar Punkte aufzählen. Der erste, Freiheit von sich selbst und anderen. Der christliche Glaube atmet eine ungeheure Freiheit. Auch wenn man manchmal etwas erschrocken ist, was man in manchen Gemeinden dort dann doch vorfindet, an Zwanghaftem. Ich habe neulich das Buch gelesen von Oda Lambrecht und Christian Baas, Mission Gottesreich. Ein sehr kritisches Buch mit der evangelikalen Szene. Und da wird das dann so pointiert herausgestellt, was man dort so gefunden hat an Zwanghaften im Glauben. Und ich finde, wer sich mit dem christlichen Glauben auseinandersetzt und wer ihn kennengelernt hat, der stellt fest, da atmet eine ungeheure Freiheit. Wo ein Mensch zum Glauben kommt, da erwischt man Gott auf frischer Tat. Im christlichen Glauben wird der Mensch nicht wieder auf sich selbst gewiesen, dass er durch Opferrituale, durch das, was er tut und was in ihm zu finden ist, sich selbst erlöst, durch irgendwelche Techniken oder Methoden. Es sind nicht die Bekehrungsversuche, die einen Menschen zum persönlichen Glauben führen. Echten Glauben und persönliche Beziehung zu Gott kann man nicht manipulieren und indoktrinieren. Paulus hat einmal an die Philipper geschrieben, ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird's auch vollenden bis auf den Tag Jesu Christi. Er sieht mit dieser Aussage den Glauben der Philipper als ein Handeln Gottes in ihrem Leben. Nicht etwas, was er getan hat letztlich durch seine Versuche und durch seine Argumente. Er wollte doch noch nicht einmal nach Mazedonien. Der wollte nach Ephesus in seiner Strategie. Und dann steht da, der Heilige Geist ließ es ihnen nicht zu. Der wollte keine Gefängnisseelsorge dort anfangen. Der kam durch die Umstände in den Knast. Und dann hat Gott dieses Wunder getan, sodass der Chef von dem Laden gefragt hat, was muss ich eigentlich tun, dass ich gerettet werde? Und als er dort den Frauen begegnet ist und er hat gepredigt, dann steht dort nicht, und Paulus hat mal so vom Leder gezogen, die konnte gar nicht mehr anders, als sich zu bekehren, sondern da steht ganz einfach, und der Lydia tat der Herr das Herz auf. Und das Herz, das steht für den Verstand, den Intellekt, die Wahrnehmung, den Willen und die Emotionen, das, was uns als Menschen ausmacht. Gott hat bei Lydia den Groschen fallen lassen und nicht Paulus durch seine Argumentation. Im Neuen Testament lernen wir auch, dass nicht wir Menschen uns auf den Weg gemacht haben, Gott zu suchen. Da, wo der Mensch Gott sucht, sucht er sich letztlich selbst und will sich selbst helfen. Er sucht nie Gott um Gottes Willen. Gott hat sich auf die Socken gemacht. Er ist in die Welt gekommen durch Jesus Christus, um uns zu suchen und zu retten, was verloren ist. Glaube entsteht nicht aus uns selbst heraus und schon gar nicht durch manipulative Einwirkung. Der persönliche Glaube ist ein Wunder. Das intime Verhältnis eines Menschen zu Gott entsteht da, wo Gott einen Menschen anspricht. Paulus sagt das sehr klar im Epheserbrief. Aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben und das nicht aus euch. sondern Gottes Gabe ist es. Es ist ein Geschenk. Glauben stülpt man Menschen nicht über. Geht gar nicht. Paulus schreibt an die Korinther, wir bitten euch, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist eine Bitte, ein Angebot. Man hat die Freiheit abzulehnen, die christliche Freiheit, Nein zu sagen, was man bei vielen Religionen nicht kann. Du bist nicht auf deine eigenen Möglichkeiten und Fähigkeiten verwiesen. Gott hat bei dir etwas angefangen. Gott hält dein Leben in seiner Hand. Und jenseits dessen, was du dir selber zutraust oder nicht, Gott wird es zu einem guten Ende bringen. Das ist gute Nachricht. Was ist denn noch so gut und was steckt denn drin im Glauben? Ein unbelastetes Gewissen. Ich weiß, mancher lebt nach dem Motto, sein Gewissen war rein, er benutzte es nie. Andere relativieren alles. Und wo alles gleichgültig ist, da wird man gleichgültig. Und trotzdem, ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch ein Gewissen hat und um Schuld weiß. Und sei es, es ist ein ökologisch geprägtes Gewissen oder irgendwas. Aber jeder weiß in sich um Dinge, die in seinem Leben drin sind, die nicht richtig und gut sind. Und manchmal kann es dann passieren, dass man eine Schuld nicht mehr abschütteln kann. Die klebt an einem wie Pech und Schwefel. Die taucht immer wieder mal auf. Man kann sie unterdrücken, aber irgendwann kommt sie immer wieder mal hoch. Und wer kann diese anklagende Stimme in einem selbst zur Ruhe bringen? Dir sind deine Sünden vergeben. Das hat Jesus mal zu Menschen gesagt und das sagt er uns heute auch. Was für ein Satz. Wir müssen Versagen und Schuld nicht mehr unterdrücken und verheimlichen und vertuschen. Ich muss hier nicht mehr die große Show abziehen, was ich für ein super Typ bin. Ich muss sicherlich nicht meine schmutzige Wäsche vor allen Leuten waschen. Aber ich kann ehrlich sein. Und ich kann zugeben, dass ich Ecken und Macken habe und Kanten. Und dass mir Fehler unterlaufen. Durch Jesus Christus können wir frei und ohne Angst mit unserer Schuld umgehen. Und wir erfahren seelische Entlastung. Wir können transparent leben. Das ist doch was. Oder wir erfahren Geborgenheit. Paulus schreibt an die Römer, ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Im Glauben an Jesus Christus steckt eine ungeheure Geborgenheit. Gott hat dich gewollt. Du bist ihm wichtig und er achtet auf dich. Und er hat ein offenes Ohr für deine Sorgen und Ängste. Du bist sein Kind. Er ist dein dich liebender Vater. Bei ihm findest du Hilfe, Rat, Kraft und Trost. Mein Jüngster, der muss gerade im Rahmen des Konfirmandenunterrichts auch alte Lieder auswendig lernen. Paul Gerhardt, das ist ja schon ein richtiger alter Knacker. Ein paar hundert Jahre her. Und dieses bekannte Lied, ich zähle das auch einen zu meiner Lieblingslieder. Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt. Der allertreuesten Pflege des, der den Himmel lenkt. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn. Der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Ah, das hat super Verse darin, das Lied. Das gehört dir, wenn du zu Gott hörst durch Jesus Christus. Oder da war ein Vers dabei, es ging ums Gebet. Beim nächsten Konfirmandenseminar werden die Knaben abgefragt. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Mir ist, als ich das gelesen habe, eine Szene vor Augen gekommen. Ich sehe mich noch da sitzen, nachts, Mitternacht. Alle haben schon gepennt im Haus. Und ich habe mir das Hirn zerbrochen. Es war finanziell sehr, 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 sehr eng. Und ich wusste keinen Ausweg mehr. Und dann saß ich da und ich wusste nicht mehr weiter. Und dann habe ich nach dem Andachtsbuch gegriffen, um die Andacht von dem Tag zu lesen. Da war dieser Vers drin. Rufe mich an in der Not. Dann habe ich Gott das gesagt. Ich habe gesagt, ich habe keinen Weg mehr. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Am nächsten Morgen klingelt das Telefon und eine ältere Freundin von uns ruft meine Frau an. Und sie wusste nichts. Und sie hat zu meiner Frau gesagt, du, Gott hat mir gestern klar gemacht, ich soll euch helfen. Und dann habe ich gedacht, hey, das ist Reden Gottes ins Leben hinein, das man erfährt. Geborgen bei Gott sein, von ihm geachtet. Was ist drin, wenn draußen Glaube draufsteht? Kraft. Da ist richtig Power dahinter. Gott drückt uns nicht so ein dickes Handbuch von moralischen Anweisungen in die Hand und erwartet von uns, dass wir es ganz verstehen und minutiös befolgen. Sondern er gibt uns seinen Heiligen Geist, der das Gute in uns schafft. Die Veränderung in unserem Leben wird nicht durch unsere Selbstverbesserungsversuche geschaffen. Sondern Gottes Geist kommt in dein Leben hinein, er als Person, und er fängt an, das Gute in dir zu schaffen. Und da wird etwas neu, es bleibt nicht alles beim Alten. Es mag sein, dass du es nicht entdeckst, aber das andere, das sehen an dir, was sich da verändert. Und dann wird ein Mensch plötzlich nicht aggressiver, sondern friedlicher. Und Christen schnallen sich nicht Bomben um den Bauch, um die Gegner in der Luft zu zerreißen. Sondern da ist einer plötzlich bereit, sein Leben dran zu geben, damit andere leben können und zum Leben finden. Der Heilige Geist schafft das in uns, was nicht zu unserem genetischen Make-up gehört. Freundlichkeit und Güte, Geduld, Friedfertigkeit. Was ist drin, wenn draußen Glaube draufsteht? Hoffnung. Wer glaubt, sieht über den Horizont hinaus. Der hat eine Zukunft. Unglaublich, unendlich, traumhaft. Du kannst dein Leben auf diesem Planeten im Zusammenhang einer Ewigkeit planen und leben. Dir läuft nichts weg. Keine Angst, das Beste kommt noch. Der Herfahrt habe ich gehört von Xavier Naidoo, wir holen uns den Himmel auf Erden, wird uns nicht gelingen. Wir werden punktuell himmlische Verhältnisse manchmal haben, aber sehr, sehr punktuell. Den Himmel auf Erden, das wird Jesus Christus bringen, wenn er wiederkommt. Und das wird sagenhaft sein, jenseits jeglicher Vorstellungen. Wer glaubt, hat eine Perspektive, Zuversicht und Hoffnung. Und ich bin der Überzeugung, wir als Christen haben echt was anzubieten mit dieser guten Nachricht. Da steckt viel drin. Man könnte jedem sagen, gönn dir was Gutes. Greif nach dem, was Gott dir anbietet. Aber im gleichen Atemzug sollten wir sagen, schau dir bitte das Gesamtpaket an. Zu Risiken und Nebenwirkungen. Was steckt denn noch im Glauben drin? Was steht im Kleingedruckten? Das Gute ist, in der Bibel gibt es nichts Kleingedrucktes. Jesus hat immer sehr deutlich von dem geredet, was Sache ist. Ich denke da an eine Szene, er hat mal wieder gepredigt, den Zuhörern war es nicht langweilig geworden, so was er vom Stapel liest, das ging unter die Haut. Aber seine Thesen waren eben nicht kuschelig, gesellschaftskonform, religiös angepasst und mehrheitsfähig. Es war eine harte Rede, so übersetzt Luther das. Jesus spricht politically incorrect. Er bürstet gegen den Strich. Und was sie dann zu hören bekommen, stößt vielen auf. Es hat sich nicht mit den Erwartungen gedeckt, die sie an ihn hatten. Es widersprach dem, was sie für richtig hielten. Und das muss man auch mal klar sagen. Jesus ist Gott. Und er redet nicht den Leuten nach dem Mund. Er ist nicht auf unsere Zustimmung angewiesen. Er spechtet nicht auf unseren Beifall. Er sagt, wie es wirklich ist. Er spricht die Wahrheit, auch wenn sie unbequem ist. Damals haben sich viele aufgeregt. Und plötzlich war auch sein Image im Eimer, sein Ruf ruiniert. Da steht, viele nun seiner Jünger, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Und Jesus hat dann seine Jünger gefragt, ärgert euch das, was ich sage? Ärgert euch das? Jesus spricht nicht gesellschaftskonform. Er fragt überhaupt nicht nach Umfragequoten und nach dem politischen Stimmungsbarometer. Bis heute nicht. Wer ihn hören will, der muss ihn ganz hören. Und seine Frage, ärgert euch das, steht heute immer wieder im Raum. Jesus trickst keinen Menschen aus. Er hat es damals bei seinen Jüngern nicht getan, er tut es heute nicht. Er hat immer deutlich davon gesprochen, was noch drin ist, wenn draußen Glaube draufsteht. Seinen Jüngern hat er mehrfach gesagt, was auf ihn wartete. Nicht Glanz und Gloria, sondern das Kreuz, ein elendigliches Verrecken am Kreuz. Er hat es sehr deutlich gesagt, aber sie wollten es nicht hören. Petrus hat mal gesagt, das widerfahre dir nur nicht. Ja, nicht das. Und sie konnten es vielleicht auch nicht verstehen. Aber Jesus spricht immer über das Gesamtpaket des Glaubens. Was ist denn drin, wenn Glaube draufsteht? Ich lese uns einen Text aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 10. Das ist ein riesenlanger Text. Ich fange bei Vers 16 an. Wer eine Bibel dabei hat, kann mitlesen. Ich lese aus dem alten Luthertext. Da sagt Jesus: Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. Hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch den Gerichten überantworten und werden euch geißeln in ihren Synagogen. Und man wird euch vor Statthalter und Könige führen, um meinetwillen, ihnen und den Heiden zum Zeugnis. Wenn sie euch nun überantworten werden, so sorgt nicht, wie oder was ihr reden sollt. Denn es soll euch zu der Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid es, die da reden, sondern eures Vaters Geist ist es, der durch euch redet. Es wird aber ein Bruder den anderen dem Tod preisgeben und der Vater den Sohn, und die Kinder werden sich empören gegen ihre Eltern und werden sie töten helfen. Und ihr werdet gehasst werden von jedermann um meines Namens willen. Wer aber bis an das Ende beharrt, der wird selig werden. Wenn sie euch aber in einer Stadt verfolgen, so flieht in eine andere. Wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende kommen, bis der Menschensohn kommt. Der Jünger steht nicht über dem Meister und der Knecht nicht über seinem Herrn. Es ist für den Jünger genug, dass er ist wie sein Meister und der Knecht wie sein Herr. Haben sie den Hausherrn Beelzebul genannt, wie viel mehr werden sie seine Hausgenossen so nennen? Darum fürchtet euch nicht vor ihnen. Es ist nichts verborgen, was nicht offenbar wird, und nichts geheim, was man nicht wissen wird. Was ich euch sage in der Finsternis, das redet im Licht. Und was euch gesagt wird in das Ohr, das predigt auf den Dächern. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Kauft man nicht zwei Sperlinge für einen Groschen? Dennoch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Nun aber sind euch eure Haare auf dem Haupt alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht. Ihr seid besser als viele Sperlinge. Wer nun mich bekennt vor den Menschen, den will auch ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Bis dahin. Jesus macht in diesem Text klar, dass der Glaube an ihn und das Leben mit ihm nicht nur eine religiöse Kuscheldecke in einem sozial kalten Klima ist. Beim Glauben geht es um mehr als um Hilfe zur Lebensbewältigung und Befriedigung religiöser Gefühle. Gott nimmt dich mit in seine Geschichte hinein, in die Geschichte dieser Welt. Du wirst eng verbunden mit ihm und seinem Schicksal. Sein Schicksal ist unser Schicksal. Jesus sagt, der Jünger steht nicht über dem Meister und der Knecht nicht über seinem Herrn. Es ist für den Jünger genug, dass er ist wie sein Meister. Was hat man mit Jesus gemacht? Jesus hat tolle Predigten gehalten. Er hat Menschen gesund gemacht und er hat ihnen geholfen. Er war ein sehr friedfertiger Mensch, wenn man die Bergpredigt liest. Und man hat ihn an ein Kreuz genagelt. Man hat ihn verspottet und nicht gewollt. Ja, und Jesus sagt, so wie sie mit mir umgegangen sind, und wenn du zu mir gehörst, rechne mal damit, dass sie mit dir auch so umgehen könnten. Was ist drin, wenn draußen Glaube draufsteht? Das Erste, es ist drin, dass wir zu den Menschen gesandt sind. Siehe, ich sende euch. Einmal hat eine Moderatorin es im Vorgespräch eines Interviews mit mir gut gemeint. Und sie hat mir versucht zu helfen, dass ich nicht irgendwas Blödes sage. Und dann hat sie so zu mir gesagt, es ging ja ums Thema Missionen, naja, sie wollen ja nicht, dass da alle Menschen Christen werden, oder sie wollen sie ja nicht alle zu Christen machen, oder? Was soll man darauf antworten? Ich habe geantwortet, natürlich. Da steht auf der einen Seite der Auftrag Jesu an alle Christen zu allen Zeiten. Geht hin in alle Welt und mache zu Jüngern alle Völker. Menschen sollen zum persönlichen Glauben kommen. Sie sollen Jesus Christus ihr Leben anvertrauen und sich auf den Namen des dreieinigen Gottes taufen lassen. Und wir sollen nicht etwa darauf warten, dass die Menschen erstmal zu uns kommen, sondern wir sollen kreativ die Initiative ergreifen und auf Menschen zugehen. Gott sendet uns in die ganze Welt, zu allen Menschen. Wir sollen bezeugen, Gott will überzeugen. Das muss man unterscheiden. Aber, und ich nehme dieses anstößige Wort, wir missionieren. Wir sind Gesandte. Mission heißt gesandt sein. Nun, da spritzt dann aber die gesellschaftliche Galle hoch. Es gibt ja fast nichts Schlimmeres als den Vorwurf, andere zu missionieren. Dieser Vorwurf traf die beiden jungen Frauen, die letztes Jahr im Jemen ermordet wurden. Dass sie dort karitativ in einem Krankenhaus bedürftigen Menschen unentgeltlich geholfen hatten, hat einfach nicht mehr gezählt. Die wollten tatsächlich, dass Menschen im Jemen Christen werden. Die haben über den christlichen Glauben gesprochen. Das ist eigentlich ein ganz schön starkes Stück. Evangelikale werden in letzter Zeit in undifferenzierter Weise mit ihren Versuchen, mit anderen über den Glauben zu sprechen, regelrecht kriminalisiert und für verfassungsfeindlich deklariert. Das passiert auf eine sehr geschickte Art und Weise. Es ist anstößig zu versuchen, andere zu Christen zu machen. Da darf ich dann mal fragen, wieso denn eigentlich? Täglich werden wir durch Werbung missioniert. Hersteller versuchen uns mit ausgefeilten, psychologisch ausgetüffelten Werbegags davon zu überzeugen, dass ihr Produkt besser ist als jedes andere. Politiker plausibilisieren, warum ihre Partei die beste ist und werben um unsere Stimmen. Und jeder von uns ist sowieso überzeugt, dass seine Meinung die richtige ist. Jedem wird zugestanden, seine Weltanschauung zu vertreten. Nur wenn wir Christen das tun, dann ist es Missionierung. Und wir werden dann in die Ecke der Bombenleger, der religiösen Fanatiker, der Unbelehrbaren, der Manipulatoren und Gesinnungsschnüffler gestellt. Geht hin in alle Welt und mache zu Jüngern alle Völker. Das gehört zum Gesamtpaket. Jesus will tatsächlich, dass Menschen zum persönlichen Glauben an ihn kommen. Auf der ganzen Welt. Egal, ob das einer als Skandal empfindet oder nicht. Skandal. Dass jeder Linke will, dass die ganze Welt links wird und jeder Liberale, dass alle zu den Liberalen gehören und jeder Grüne, dass alle Menschen ihre Weltanschauung teilen, das ist nicht weiter schlimm. Aber dass da womöglich einer Christ wird und dann noch Evangelikaler, das ist ein Skandal. Dieser Glaube regt Menschen auf und er entfacht Diskussionen. Und Christen, die den Mund aufmachen und über ihren Glauben reden, geraten unter Beschuss. Die Journalisten Oda Lambrecht und Christian Baas machen in ihrem im letzten Jahr erschienenen Buch Mission Gottesreich den Evangelikalen schwere Vorwürfe. Gut recherchiert, nicht schlecht, aber mit einem Zungenschlag auf geschickte Art und Weise. Da spricht man über Kreationisten und rasiert die Evangelikalen ab, die Idioten mit ihrem Schöpfungsglauben. Und dann geht man hin und unterschlägt akademische Titel bei Evangelikalen. Dann wird aus einem Professor Dr. Gitt ein Ingenieur Gitt. Und dann wird aus einem Dr. Roland Werner ein Prediger Roland Werner. Man macht es auf sehr perfide Art. Menschen werden aufgrund persönlicher Schwierigkeiten durch menschliche Wärme und Zuwendung und Hilfe von Christen positiv angelockt, so beschreiben sie das. Und dann hinterher finanziell abgezockt und unter Druck ausgebeutet. Da werden Extrembeispiele genommen. Und pauschalisiert auf alle übertragen. Das klingt alles nach Manipulation, Indoktrination und Bauernfängerei. Ich würde mal sagen, natürlich, es gibt solche Fälle. Und mit manchen Dingen, die Sie zitieren, würde ich mich auch nicht identifizieren wollen. Aber es auf die Gesamtheit zu übertragen und auf den Glauben halte ich für ein starkes Stück. Der Grund, warum wir als Christen in die ganze Welt gehen, liegt nicht in sektiererischen Expansionsgelüsten. Sondern es ist der Auftrag, den Jesus seinen Leuten gegeben hat. Jesus hat es bei der Verabschiedung von seinen Jüngern damals klar gemacht. Ich bin der Chef hier. Mir ist gegeben alle Gewalt. Ich habe das Sagen. Mir gehört diese Welt. Darum geht los. Ergreift die Initiative. Ladet Menschen zum Glauben ein. Wir sind beauftragt, jeder von uns. Jeder. Zu allen Menschen sind wir gesandt, nicht nur zu den friedlichen und befriedeten Regionen, ja auch in den Sudan, wenn es dort Wege hin gibt. Oder woanders hin. Und gerade dort, wo Menschen sich das Leben zur Hölle machen, da soll es hell werden. Jesus sendet uns in diese Welt. Dein Glaube ist nicht nur Privatangelegenheit. Gott will, dass du ihn mit anderen teilst. Er beschenkt dich, um andere Menschen durch dich zu beschenken. Das gehört zum Gesamtpaket. Gott sendet dich. Das Zweite, uns ist Opposition vorhergesagt. Christen geraten immer wieder ins Fadenkreuz von Kritikern. Aber das hat unterschiedliche Gründe. Manchmal liegen die Gründe wirklich auch in uns. Ich vergesse das nicht, als ich nach Amerika kam. Ich habe dort nochmal eine ganz andere Art auch von evangelikalem Christentum kennengelernt. Es hat mich regelrecht zum Teil angewidert. 700 Club, wie man dann Geld gesammelt hat und dann kamen Zeugnisse, wie alles im Leben gut gelaufen ist, als man dann angefangen hat, ordentlich zu geben. Dieser Automatismus, der da gepredigt wurde. Die Rechthaberei, die man manchmal unter Christen trifft, den Egoismus, seltsame Irrlehren. Also Todd Bentley war für mich so vor einem Jahr, da habe ich nur im Kopf schütteln können, wie manche Leute auch überhaupt von sowas nur annähernd begeistert sein konnten, was dort bei diesen Heilungsritualen abgelaufen ist. Jenseits allem nüchternen christlichen Verständnis, wer theologisch genau ein bisschen das Neue Testament liest, der kann da nur im Kopf schütteln. Es gibt so viel, da ist man erschrocken. Es gibt auch Versagen, wenn namhafte Größen in Ehebruch fallen oder vieles andere. Oder wenn Geld missbraucht wird. Es gibt's bei uns. Jeder von uns hat seine Macken und Fehler, wo Leute uns zu Recht kritisieren. Und nicht, weil wir Christen sind. Und ich halte das schon für wichtig, bevor wir als Christen immer gleich mit einem Märtyrerkomplex auf Angriffe reagieren, sollten wir uns ernsthaft fragen, was denn an der Kritik berechtigt ist. Es wird uns immer wieder eine Herausforderung sein, zwischen berechtigter Kritik und hinterhältigen Angriffen zu unterscheiden. Aber Jesus macht das hier sehr klar, dass der Glaube in Konflikte führen kann, ohne dass wir uns selbst etwas zu Schulden lassen kommen. Die Kritik und der Gegenwind entzünden sich an der Person Jesus Christus und an seinem Absolutheitsanspruch. Jesus hat uns das vorhergesagt, nicht im Kleingedruckten, sondern an prominenter Stelle. Wenn man die Verse weiterliest hier von vorhin, da steht, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf Erden. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Sie werden euch den Gerichten überantworten. Es wird aber ein Bruder den anderen den Tod preisgeben und der Vater den Sohn. Es stand gestern in der Tageszeitung bei uns, dicke Überschrift, Glaubensterror und die Angst vor dem Mörder. Bedroht, schikaniert und verfolgt. Abkehr vom Islam ist für Muslime häufig eine gefährliche Entscheidung, auch in Deutschland. Und in diesem Bericht wird geschildert, unter welchen Ängsten Menschen leben, die sich vom muslimischen Glauben abgewandt haben und Christen geworden sind. Sie haben nichts gestohlen, niemanden betrogen, keinen Unfrieden gestiftet oder irgendetwas anderes Übles getan. Der einzige Fehler ist, sie glauben an Jesus Christus. Es kann zum Glauben dazugehören, dass du ins Kreuzfeuer der Kritik gerätst. Und da vermischen sich zwei Dinge. Menschen werden selbstverständlich nach Fehlern bei dir suchen. Und wenn sie fündig werden, und da kannst du Gift drauf nehmen, bei jedem von uns kann was gefunden werden, dann wirst du angeschossen. Aber sie greifen dich letztlich deshalb an, weil du an Jesus Christus glaubst. Jesus verheimlicht die Sachlage nicht. Er weist vielmehr darauf hin, dass Spott und Repressalien, Benachteiligungen, Verleumdungen, Hass und sogar der Verlust des eigenen Lebens, der Tod, ein Ergebnis eines persönlich gelebten Glaubens sein können. Wir haben uns hier in Deutschland sehr daran gewöhnt, dass wir als Christen ganz total frei unseren Glauben leben und bekennen können. Hier fliegen keine Steine rein. Hier landet keine Bombe. Das ist an vielen anderen Stellen dieser Welt ganz, ganz anders. Und es könnte auch mal sein, dass sich die Lage bei uns ändert. Es ist gut zu wissen, diese Nebenwirkung muss nicht eintreten, aber sie kann. Das ist nicht zwanghaft so. Auch das ist drin, wenn draußen Glaube draufsteht. Und darum gibt Jesus uns ein paar Ratschläge für den Fall der Fälle. Was tun, wenn? Das Erste, Jesus sagt, sei nicht naiv. Sei bitte nicht naiv. Wir hatten mal eine junge Mitarbeiterin, die wollte ins Ausland und hat ihren Visa-Antrag ausgefüllt. Und dann kam da diese schöne Frage, how long do you intend to stay? Wie lange wollen Sie bleiben? Dann hat sie geschrieben, as long as the Lord wants me to. Solange der Herr will. Das haben die von vornherein befürchtet und haben den Antrag abgelehnt erstmal. Jesus rät uns, seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Hütet euch aber vor den Menschen. Die Naivität unter den Frommen, unter den Evangelikalen scheint manchmal grenzenlos. Was da in den letzten Monaten Reportern in ehrlicher Gutgläubigkeit alles gesagt wurde, das hat mich hin und wieder echt zusammenzucken lassen. Hütet euch aber vor den Menschen. Das heißt nicht, dass wir anderen Menschen nicht mehr Vertrauen entgegenbringen. Ohne Vertrauen kann man Beziehungen nicht leben und gestalten. Es braucht ein Grundvertrauen in Menschen. Nur eine falsche Vertraulichkeit ist nicht angesagt. Und die lässt uns viel zu schnell in ein offenes Messer rennen. Wir sollen und müssen nicht unser Herz auf der Zunge tragen. Manche Erfahrungen, die wir mit Gott machen, die gehören in bestimmte Kontexte, in bestimmte Beziehungen und nicht überall hin. Wer Gott nicht kennt und ihm nicht vertraut, der kann manches überhaupt nicht nachvollziehen, was wir erleben. Der muss das überhaupt erstmal selbst erfahren. Und ihm das zu erzählen, da kann es wirklich das passieren, was Jesus einmal sagt, da wirft man Perlen vor die Säue. Was Wunderbares, Schönes, wo andere Leute sich drin suhlen und lustig machen. Jesus sagt, sei nicht naiv. Überlege dir, was du wo und wem wie sagst. Schalte deinen Verstand ein. Das Zweite, Jesus sagt, entscheide dich. Wir leben in einer Multi-Optionsgesellschaft. Wir lieben die Last-Minute-Schnäppchen-Mentalität. Geht mir ja genauso, ne? Einkaufen bei eBay, letzte Sekunde nochmal gepokert. Mal gucken, ob es klappt. So geht das Leben. Wir halten uns alle Möglichkeiten bis zum letzten Drücker offen. Aber es kommt dann irgendwann, und wenn es die letzte Sekunde ist, kommt der Punkt, da müssen wir uns entscheiden. Jesus macht klar, dass der Glaube eine Grundsatzentscheidung im Leben braucht. Wir können uns nicht alle anderen Möglichkeiten des Lebens offenhalten. Jeder muss, und das gehört zum Gesamtpaket des Glaubens, jeder muss für sich diese Grundsatzentscheidung treffen. Jesus sagt, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Das ist die Grundsatzfrage. Wem gehört mein Leben? Wem gehört dein Leben? Glauben heißt, sein ganzes Leben Gott zu überlassen. Und das Leben verlieren muss nicht gleich heißen, zu sterben. Es könnte heißen, dass manche Wünsche und Träume sterben müssen und man selber noch recht lebendig ist und was anderes tut. Es könnte heißen, seinen Job dran geben, in ein unbequemes Umfeld ziehen, Träume fatzen lassen. Dieses sich bedingungslos überlassen, in Gottes Hand, in seinen Willen, gehört zum Glauben mit dazu. Was ist drin, wenn draußen Glaube draufsteht? Ich weiß nicht, wenn man gerade das Letzte so hört, da könnte manchem doch Angst und Bange werden, oder? Wie um alles in der Welt würde ich, könnte ich mit solchen Szenarien fertig werden und sie leben. Ich bin ja sowieso nicht so der Schlagfertigste, mag dann mancher denken, ne? Wenn man mich mal krallt. Winston Churchill war ja als sehr schlagfertig bekannt. Und eine seiner erbittersten Gegnerinnen hat ihn mal angegiftet in einer Diskussion, hat gesagt, wenn Sie mein Mann wären, würde ich Ihnen Gift in den Tee mischen. Churchill hat darauf gesagt, und wenn Sie meine Frau wären, dann würde ich ihn trinken. Schlagfertig sollte man sein wie Winston Churchill, Das würde man sich wünschen. Aber vielen von uns geht es doch so, 3 Tage später, da fällt einem dann ein, was man gesagt hätte. Ne? Richtig passender Satz. In der konkreten Situation fehlen einem die Worte. Natürlich, wir versuchen uns deshalb auch vorzubereiten und haben Zettel und ich weiß nicht was. Aber gerade vor solchen Situationen, da ist uns dann doch ein bisschen Angst. Und manchmal weiß man auch, ich habe eigentlich ziemlich schlechte Karten. Der andere ist intellektuell einfach besser unterwegs. Dem bin ich unterlegen. Der ist verbal so gut drauf. Die Worte, die der wählt, die gehören nicht zu meinem Wortschatz. Da kann einem Angst werden. Und Jesus sagt auf der einen Seite, also es kann gut passieren, rechne mal damit, dass du mit deinem Glauben echt auf den Prüfstand kommst. Es wird immer nur alles glatt gehen. Es kann sein, du wirst hinterfragt und bedrängt und sogar verfolgt. Du wirst zur Rechenschaft gezogen. Und was machst du dann? Und dann sagt Jesus, und wenn sie euch nun überantworten werden, so sorgt nicht, wie oder was ihr reden sollt. Denn es soll euch zu der Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid es, die da reden, sondern eures Vaters Geist ist es, der durch euch redet. Es kann sein, du gerätst in solche Situationen hinein. Aber mach dir mal keine Sorgen heute darum. Leb deinen Glauben heute. Pfleg deine Gottesbeziehung heute. Sei mit Gott heute im Gespräch, in deinem Alltag. Und was morgen kommen könnte, das leg in Gottes Hand. Und es ist eine Zusage Gottes an dich, an jeden von uns. In dem Moment, wo es drauf ankommt, wird Gott dir die Worte geben, die entscheidend sind. Und es könnte sogar sein, dass du in dem Moment stammelst und stotterst und im Nachhinein sogar denkst, die Argumente waren jetzt auch ein bisschen idiotisch und hätte ich doch lieber so oder so gesagt. Dein Gestammel und Gestottere, wenn es von Gottes Geist bewegt ist, hat mehr Kraft als die ausgefeilteste intellektuelle Rede. Wenn Gott durch deine Worte einen Menschen treffen will, dann wird er ihn treffen. Und darum kannst du ohne Sorgen diese Situationen, die vielleicht einmal kommen, in Gottes Hände legen. Du musst dir heute nicht schon ausmalen, was, wenn, wie. Und kann ich dann auch und werde ich auch? Nee, wahrscheinlich kannst du nicht. Aus dir heraus kannst du es nicht. Aber Gottes Geist wird das Wunder tun, dass du es kannst. Und das zu verstehen, was ist drin, wenn draußen Glaube drauf ist. Ich bin über meinen Glauben immer wieder begeistert. Über einen Gott, der so barmherzig und gnädig mit mir ist. Mein Vater, der mich liebt. Der mir meine Schuld vergibt. Eine Anlaufstelle. Ja, und das andere gehört auch dazu, so schmerzhaft es manchmal ist. Es gibt Risiken und Nebenwirkungen. Aber es gilt. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Amen. Danke für die Aufmerksamkeit.